HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Okay, aufstehen, Berlin, aufstehen!
Ja, ich glaube, dass insgesamt viele Menschen das Gefühl haben, dass in Deutschland was nicht gut läuft. Aber dass sie das Gefühl verloren haben, dass man das ändern kann.
Die Leute fühlen sich irgendwie nicht verstanden und nicht beachtet.
Ich bin ein bisschen beängstigt, was den Rechtsruck in der Gesellschaft angeht.
Die Grenze verläuft nicht zwischen Ausländern und Nicht-Ausländern, sondern zwischen oben und unten. Und das müssen wir deutlich machen, weil wir nicht wollen, dass sich Flüchtlinge und arme Menschen um die Brotkrumen streiten, sondern müssen mal darüber reden, wo eigentlich das Brot geblieben ist.
Wir müssen endlich wieder aufstehen, müssen diese Lieder rausziehen.
Die Linke steht an der Seite der Schwachen. Das gilt für die Beschäftigten, die um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Das gilt für Hartz-IV-Betroffene. Aber selbstverständlich gilt es auch für Flüchtlinge. Und deshalb stehen wir auf der Seite der Schwachen und fragen nicht nach Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlecht oder sonst was.
Wir werden aufgehen, ein Fahnenmeer im Wind.
Die Leute wünschen sich eine andere Politik. Und die würden sich auch nicht von der Demokratie abwenden, wenn sie wieder das Gefühl hätten, da ist eine Regierung, die sich wirklich für sie einsetzt. Da ist eine Organisation, wo sie ernst genommen werden.
Wir werden aufgehen, mit Freuden, Tränen vor Glück.
Wenn uns das gelingt, viele von diesen Menschen zu erreichen, dann glaube ich, kann die Bewegung eine wirkliche Macht werden.
Wir werden aufstehen.
Die Ferienzeit ist fast vorbei. Wer faul am Strand rumlag, packt die Koffer wieder aus und liest Artikel nach, die in den vergangenen Wochen in deutschen Feuilletons publiziert wurden. Da wird er oder sie über eine linke Sammlungsbewegung stolpern, die heißt Aufstehen, und wird von Sarah Wagenknecht geführt, der Fraktionschefin der Linken im Bundestag. Hinter ihr stehen Theaterleute, Schriftsteller, Uniprofessoren und selbstverständlich auch Ehemann Oskar Lafontaine, wenngleich der nicht in Erscheinung tritt. Über 50.000 Unterstützer hat Aufstehen angeblich schon. Anfang September soll ein Gründungsmanifest erscheinen, aber weil die Initiatoren Ahnung von Kampagnen und Kommunikation haben, sind Elemente dieses Manifests längst in der Öffentlichkeit. Sarah Wagenknecht gibt außerdem fleißig Interviews. Gerade haben wir gelernt, dass sie gegen ein Einwanderungsgesetz ist, also gegen das Lieblingsprojekt linksliberaler Citoyens, die da wahrscheinlich instinktiv zusammenzucken. Moment mal, ist das nicht aus der Mottenkiste der AfD geklaut? Fischt jetzt auch Sarah Wagenknecht ungeniert bei den Rechtspopulisten, wie Horst Seehofer es im Sommer bereits versuchte, allerdings erfolglos? Im Herbst finden zwei wichtige Landtagswahlen statt, in Hessen und in Bayern. Und in beiden Ländern sind die Umfragezahlen für die AfD so festgetackert wie das sommerliche Hitzehoch in den vergangenen Wochen. Es rührt sich nicht, es liegt wie Blei über den Parteien. Nur die Grünen, die spüren ein bisschen Aufwind. Die CSU in Bayern aber nicht, ebenso wenig die Linkspartei, von der traurigen SPD ganz zu schweigen. Kann eine Sammlungsbewegung wie Aufstehen neue Dynamik entfalten? Und was hätte Sarah Wagenknecht davon? Aufstehen oder abwinken? Jetzt unser Thema, Sabine Müller.
Den Bürgern muss zugehört werden, heißt es da in großen Buchstaben. Und in kleinen Videobotschaften werden Unterstützer der Bewegung vorgestellt.
Die Leute fühlen sich irgendwie nicht verstanden und nicht beachtet.
Ich bin ein bisschen beängstigt, was den Rechtsruck in der Gesellschaft angeht.
Dass meine Rente klein ist, obwohl ich mein Leben lang gearbeitet habe.
Es müsste ein Ruck durch unsere Gesellschaft gehen. Es muss wieder Leute geben, die mehr Zivilcourage an den Tag legen.
Ganz normale Bürger, vom Bauarbeiter über die Lehrerin bis zum Pastor, erzählen von ihren Sorgen und Nöten. Schlechte Entlohnung, hohe Mieten und Kita-Gebühren, Rassismus. Ein Gesicht werden sicher viele schon mal gesehen haben.
Wenn du einmal in der Scheiße hängst, egal was du machst, du kommst aus eigenen Kräften da nicht mehr raus.
Das ist Susi Neumann, die als kritische SPD-Putzfrau bekannt wurde, als sie dem damaligen Parteichef Sigmar Gabriel mal ordentlich die Meinung sagte. Auf Menschen wie sie setzt die linke Fraktionschefin Sarah Wagenknecht für ihre Sammelbewegung.
Die Leute wünschen sich eine andere Politik und die würden sich auch nicht von der Demokratie abwenden, wenn sie wieder das Gefühl hätten, da ist eine Regierung, die sich wirklich für sie einsetzt. Da ist eine Organisation, wo sie ernst genommen werden und nicht nur sozusagen ihre Stimme einmal in 4 Jahren abgeben sollen. Und wenn uns das gelingt, viele von diesen Menschen zu erreichen, dann glaube ich, kann die Bewegung eine wirkliche Macht werden.
Das sind große Hoffnungen. Aber ob sie sich erfüllen, ob die neue Sammlungsbewegung tatsächlich die politische Debatte so beeinflussen kann, dass am Ende linke Mehrheiten stehen, ist völlig unklar. Prominente Gesichter aus Politik und Gesellschaft wären sicher hilfreich, aber sie fehlen bisher. Sympathisanten wie die frühere grüne Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer oder der SPD-Abgeordnete Marco Bülow sind nun wirklich keine politischen Schwergewichte. Es wird gemunkelt, der Liedermacher Konstantin Wecker könnte mitmachen und der Schriftsteller Ingo Schulze. Sicher an Bord ist bisher der Dramaturg Bernd Stegemann. Aus der Politik kam schon viel Kritik an Wagenknechts Plänen, seit sie bekannt wurden. Aktuell äußert sich vor allem die SPD lautstark. Parteivize Ralf Stegner kommentiert auf Facebook:
Eine PR-Initiative mit notorischen Separatisten an der Spitze, die übrigens bei europäischen oder integrationspolitischen Themen keineswegs progressive oder gar linke Positionen vertreten.
Und der Chef der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, twittert:
Die linke Sammlungsbewegung in Deutschland ist seit 1863 die SPD. Wer mitmachen möchte, kann eintreten.
Hochoffizieller Start der neuen Bewegung ist in einem Monat. Dann lädt Wagenknecht in Berlin zur Pressekonferenz. Vermutlich präsentiert sie dann mehr Unterstützer und Pläne, wie genau die Bewegung politisch aktiv werden will, um einen linken Neustart in Deutschland zu schaffen.
Einer der Unterstützer dieser Sammlungsbewegung ist der Frankfurter Politikwissenschaftler Andreas Nölke. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Nölke, der christdemokratische Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günthers, hat gerade in einem Zeitungsinterview laut nachgedacht, dass man doch pragmatisch über eine künftige Koalition mit der Linkspartei mal nachdenken sollte, wenn man eine Koalition mit der AfD schon kategorisch ausschließt. In den Nachrichten haben wir gerade gehört, dass die Kanzlerin sogar abwinken musste. Ist das schon ein erster Erfolg der Initiative von Sarah Wagenknecht?
Nein, da würde ich Ihnen gleich mehrfach widersprechen. Also zunächst geht es ja bei der Initiative nicht um kurzfristige Regierungsbildung in irgendwelchen Bundesländern, sondern es geht um die mittelfristige Wiedergewinnung linker Mehrheiten, natürlich auch auf Bundesebene und natürlich auch um bessere Kontakte dann zwischen Politikern der drei linken Parteien. Aber auch inhaltlich führt das in die vollkommen falsche Richtung, denn bei Herrn Günther und den von Ihnen vielleicht ins Auge genommenen sehr pragmatischen Teilen der ostdeutschen Linkspartei geht es ja überhaupt nicht darum, etwas an der Verteilungsfrage zu ändern, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Und das ist natürlich der Kern der Sammlungsbewegung. Und bei Fragen der Arbeitsmigration würden wir da sicherlich auch weit auseinanderliegen, denn Herr Günther ist sicherlich jemand, der eng mit der Wirtschaft zusammenarbeitet und deswegen wahrscheinlich für Arbeitsmigration ist, gesteigerte Arbeitsmigration. Da sind wir skeptischer. Herr Günther ist möglicherweise aber vielleicht dann skeptischer bei Fragen von Asylrecht oder Flüchtlingen. Und das wiederum wollen wir nicht in Frage stellen.
Also für Sie als Akademiker an der Frankfurter Uni, darf ich Sie Sympathisant dieser neuen Sammlungsbewegung nennen?
Auf jeden Fall, ja.
Okay. Wie wichtig ist für Sie als Hochschulprofessor der Schutz des deutschen Arbeitsmarktes vor unerwünschter Konkurrenz aus dem Ausland? So versteht man die Texte, die zu dieser Sammlungsbewegung schon erschienen sind. Sie betrifft das ja gar nicht.
Sie haben vollkommen recht. Also als Hochschullehrer bin ich davon nicht betroffen, vielleicht jüngere Kollegen dann eines Tages. Aber es ist trotzdem sehr wichtig, denn wir haben in Deutschland immer noch circa 3 Millionen Menschen in Unterbeschäftigung, also auch noch jenseits der offiziellen Arbeitslosigkeit. Wir haben sehr viele Menschen, die sehr schlecht bezahlt werden, die in sehr schlechten Arbeitsverhältnissen sind. Und es ist nun für die Unternehmer sehr einfach, in dieser Situation zu sagen, wenn wir jetzt mal Knappheit haben in einem bestimmten Unternehmen zu einem bestimmten Gehalt, dann einfach aus dem Ausland neue Arbeitskräfte nach Deutschland zu bringen. Aus meiner Sicht ist es viel sinnvoller, die Arbeitgeber dazu zu zwingen, in dieser Situation höhere Gehälter zu bezahlen und sich auch stärker zu engagieren für die Ausbildung der Menschen bei uns, damit die dann auch diese Stellen qualifiziert ausführen können.
Gerade hat Sarah Wagenknecht auch einem Einwanderungsgesetz eine Abfuhr erteilt. Und da frage ich Sie, hat das Ihre Zustimmung?
In diesem Fall schon. Bei diesen Einwanderungsgesetzen geht es ja darum, quasi unter Nützlichkeitsgesichtspunkten und im Interesse der Industrie Arbeitskräfte nach Deutschland zu bringen, auch ohne Rücksichtnahme auf die Situation in den Ländern, woher diese Menschen kommen. Man raubt dann diesen Ländern auch große Teilen ihrer Qualifiziertesten. Man heizt die Konkurrenz auf dem hiesigen Arbeitsmarkt an, aber natürlich auch auf dem Wohnungsmarkt. Uns geht es darum, bei Fragen von politischem Asyl oder bei humanitären Katastrophen natürlich zu unterstützen. Aber im Augenblick würde ich sagen, solange die Arbeitgeber nicht bereit sind, quasi die Menschen in Deutschland ordentlich zu bezahlen, sie mit ordentlichen Arbeitsverhältnissen auszustatten und sich für die Qualifikation einzusetzen und dafür vielleicht auch etwas höhere Steuern zu bezahlen, solange bin ich dagegen, dass wir jetzt auf verstärkte Arbeitsmigration setzen.
Aber ganz so einfach ist es nicht. Gerade sucht das Schiff Aquarius mit Migranten an Bord einen sicheren Hafen im Mittelmeer zum x-ten Mal. Was macht sie eine beschämende Irrfahrt auf dem Mittelmeer? Was hat Aufstehen dazu anzubieten? Sollen die wegbleiben?
Also Sie haben vollkommen recht, das ist eine furchtbare Situation. Es ist nicht nur das Schiff, das auf dem Mittelmeer rumirrt, sondern es sind natürlich auch die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Und wir brauchen natürlich dringend eine Lösung für diese Menschen. Niemand will, dass diese Menschen so leiden. Man setzt möglicherweise falsche Anreize, wenn man sagt, das ist sozusagen der Weg, wie Menschen nach Europa kommen können und sie dann auf diesen gefährlichen Weg bringt. Aber das hat natürlich überhaupt nichts zu tun mit einem Gesetz, das sozusagen jetzt Arbeitsmigration intensivieren will, Leute zur Einwanderung nach Deutschland bringen will, um hier Arbeitsmarktprobleme zu lösen. Es geht da, Sie haben vollkommen recht, um ein humanitäres Problem und dafür müssen wir Lösungen finden. Wir müssen die sowohl vor allen Dingen, und das ist aus unserer Sicht die wichtigste Forderung, die Anreize für diese Menschen dadurch zu migrieren, diesen gefährlichen Weg einzuschlagen, senken, indem wir eine ganz andere Außenwirtschaftspolitik gestalten als Deutschland, natürlich auch als Europäische Union, die es den Herkunftsländern dieser Menschen ermöglicht, ihre Wirtschaft viel stärker aufzubauen, dann denke ich, werden die Menschen sich auch nicht mehr auf diesen gefährlichen Weg machen.
Also um denen mal ein Etikett zu verpassen, was Sie gerade bisher gesagt haben, ist die Sammlungsbewegung also linkspopulär statt rechtspopulistisch?
Also ich hätte gegen die Bezeichnung linkspopulär überhaupt nichts, denn das ist ja die Bezeichnung des Buches, das ich vor einiger Zeit veröffentlicht habe. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, sie ist nicht populistisch, denn populistisch heißt ja, dass man zum Beispiel das Volk gegen die Eliten aufhetzt, dass man völlig unrealistische Politikvorschläge macht, dass man vielleicht sogar rassistisch hetzt. All das, mit all dem hat die Sammlungsbewegung nichts zu tun, aber sie ist vollkommen, ist eindeutig links, also es geht eindeutig darum, viel stärker den Fokus auf soziale Gerechtigkeit zu setzen, die Verteilungsfrage bei Vermögen zu stellen. Und insofern würde ich sagen, das ist eine Möglichkeit quasi, auch wenn wir davon ausgehen, dass viele Menschen in Deutschland mit der sozialen Situation unzufrieden sind, auch linke Parteien und sozusagen ihre politischen Vorschläge für mehr soziale Gerechtigkeit dann wieder stärker in die Offensive zu bringen.
Am Ende muss man aber kleine Mathematik anwenden, also Rechenkünste, um zu sehen, wer kann mit wem regieren und wie viele sind es. Es gibt nämlich nicht nur die Linkspartei, sondern auch eine geschwächte Sozialdemokratie, seit Sarah Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine mit dazu beitrug, die Linkspartei groß zu machen, also die Linke zu spalten. Und da sind, wie Sie wissen, gewaltige Animositäten zurückgeblieben. Deshalb meine Frage, wo soll eine linke Mehrheit im Bund zum Beispiel herkommen? Rot plus Rot, das reicht nach bisherigem Stand der Umfragen nicht von den Stimmen. Wir wissen, die Grünen neigen im Bund doch eher der Union zu, also der Merkel-CDU. Deswegen nochmal die Frage, woher kommt die linke Mehrheit?
Vollkommen berechtigt, diese Frage. Nun, es geht in der Tat darum, auf Sicht wieder eine Mehrheit dieser drei Parteien, die Sie genannt haben, auch zum Beispiel im Bund zu erreichen. Im Augenblick sind wir davon allerdings ein ganzes Stück entfernt. Es gibt natürlich auch in dem Kontext die Hoffnung, dass die Grünen, die ja ursprünglich auch ganz klar links im politischen Spektrum angesiedelt waren, auch weiterhin dazugehören würden. Und es geht darum, quasi Menschen zu mobilisieren, die sich jetzt schon seit einiger Zeit aus dem politischen System verabschiedet haben, weil weil sie den Eindruck haben, dass sich keine der existierenden Parteien um sie kümmert. Es geht auch darum, einzelne Protestwähler der AfD abzujagen, damit diese drei Parteien wieder auf eine Mehrheit kommen und natürlich gleichzeitig, und das ist sicherlich nicht minder wichtig, so etwas wie Gesprächskanäle zu schaffen zwischen Teilen dieser Parteien. Das sind wahrscheinlich nicht gerade die, die jetzt im Augenblick in den Parteiführungen sind. Die lehnen das Projekt ja relativ klar ab. Aber es gibt in den drei Parteien und natürlich bei den Mitgliedern und den Wählern und Wählerinnen dieser Parteien doch eine erhebliche Unterstützung für die Inhalte, in die wir argumentieren, dass man dann mittelfristig, meinetwegen bei der nächsten Bundestagswahl, wieder dahin kommt, dass es eine linke Mehrheit gibt und dass man dann drei Parteien hat, die auch in der Lage sind, diese Mehrheit der Mandate auch in eine gemeinsame Regierung beispielsweise umzusetzen.
Erläuterungen des Frankfurter Politikwissenschaftlers Andreas Nölke. Besten Dank. Und jetzt mal ein Kindermärchen. Die Geschichte von Swimmy. Sie erzählt die Geschichte, wie im Meer die roten Fische verschwanden, aber einer überlebte und jetzt einen neuen roten Schwarm sucht.
Irgendwo in einer Ecke des Meeres lebte einmal ein Schwarm kleiner, glücklicher Fische. Sie waren alle rot. Nur einer von ihnen war schwarz, schwarz wie die Schale der Miesmuschel. Aber nicht nur in der Farbe unterschied er sich von seinen Brüdern und Schwestern, er schwamm auch schneller. Sein Name war Swimmy. Eines schlimmen Tages kam ein Thunfisch in diese Ecke des Meeres gebraust, ein schneller, grimmiger, überaus hungriger Bursche. Der verschlang alle kleinen roten Fische mit einem einzigen Maulaufreißen. Nur ein Fisch entkam ihm. Das war Swimmy. Erschrocken, traurig und einsam wedelte der kleine Swimmy hinaus ins große, große Meer. Nun ist das Meer aber voller wunderbarer Geschöpfe, die Swimmy in seiner heimatlichen Meeresecke nie gesehen hatte. Als der große Ozean ihm Wunder um Wunder vorführte, wurde er bald wieder so munter wie ein Fisch im Wasser. Und ein Fisch im Wasser war er ja, wenn auch nur ein kleiner. Zuerst sah Swimmy die Meduse, die Qualle. Er fand sie wunderbar. Sie sah aus, als wäre sie aus Glas, und sie schillerte in allen Farben des Regenbogens. Dann sah Swimmy eine Art lebenden Schaufelbagger. Das war der Hummer. Gleich darauf schwammen sehr seltsame Fische an ihm vorbei, leise und gleichmäßig, als ob sie von unsichtbaren Fäden gezogen würden. Dem kleinen, munteren Swimmy waren sie ein bisschen unheimlich. Bald aber war Swimmy wieder heiter. Er durchschwamm einen prächtigen Märchenwald. Einen Wald aus Meeresalgen, die auf bonbonbunten Felsen wuchsen.
Leo Leoni, so heißt der amerikanische Autor der Geschichte von Swimmy. Er starb lange bevor Sarah Wagenknecht eine Sammlungsbewegung ins Leben rief, um den Schwarm zu bilden. Mit dieser Aufstehenbewegung kämpft sie jetzt um Aufmerksamkeit und Einfluss. Und das tut sie auch und vor allem, um der AfD jene Wähler abzujagen, die aus der Linkspartei dorthin migriert sind bei vergangenen Wahlen. Wie kriegt man diese Leute zurück? Mit welchem politischen Angebot? Mit offenen Grenzen? Oder mit harter Abschiebepolitik? Diese Frage zerreißt die Linkspartei seit langem und dabei ist sie ein Spiegelbild der Polarisierung der ganzen Gesellschaft. Julia Hummelsieb.
Turbulent war es geworden auf dem Parteitag der Linken Anfang Juni in Leipzig. Sarah Wagenknecht hatte sich in ihrer Rede zwar zur Parteilinie in der Migrationspolitik in Sachen Asylrecht und bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen bekannt, doch die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag hatte Grenzen bei der Arbeitsmigration gefordert. Die Folge: Buhrufe auf der einen, Unterstützungsrufe auf der anderen Seite. Die Linkspartei ist in Sachen der Flüchtlingspolitik in zwei Lager gespalten. Die einen sammeln sich um Wagenknecht, die eine Politik der offenen Grenzen für alle in Frage stellt und die Migration insbesondere auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland begrenzen will. Die Gegenseite versammelt sich um Parteichefin Katja Kipping, die den Grundsatz der Forderung nach offenen Grenzen für alle aus dem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 uneingeschränkt beibehalten will. Dieser monatelange innerparteiliche Grundsatzstreit entlädt sich nach Wagenknechts Parteitagsrede in einer einstündigen Sonderdebatte zur Flüchtlingspolitik, meint Kipping anschließend.
Das war einfach ein Bedürfnis, was schon lange in der Partei sich entwickelt hat, was sich dort Bahn gebrochen hat.
Die Linken streiten dabei nicht nur um die Ausrichtung der Migrationspolitik, sondern auch um eine Strategie der Partei, auf den Rechtsruck in der Gesellschaft und die AfD zu reagieren, die der Linken bei der Bundestagswahl im letzten Jahr zahlreiche Wählerstimmen abgerungen hatte. Ein Streit, der im Herbst 2015 nach Merkels Wir schaffen das um die Flüchtlingsfrage entbrannt ist. Und so verstört Bundestagsfraktionschefin Wagenknecht ihre Partei seitdem immer wieder mit Aussagen ähnlich wie dieser zu den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Köln zum Jahreswechsel zu 2016.
Gerade in der ganzen Diskussion über die Kölner Ereignisse ist völlig klar, wer Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht dann eben auch verwirkt.
Ein absoluter Affront gegen alle in der Partei, denn uneingeschränkte Solidarität mit Flüchtlingen gehört für die Partei zur
Kernidentität,
wie Co-Parteichef Bernd Rixinger damals im Januar 2016 sagte. Sarah Wagenknecht bringt sich mit Aussagen wie:
Es gibt trotzdem Kapazitätsgrenzen.
Für Flüchtlinge und ähnlichen Sätzen immer wieder in die Schusslinie, wofür sie nicht nur parteiintern den Vorwurf des Populismus erntet. Und beim Parteitag im Juli 2016 von einer antifaschistischen Initiative, die sich Torten für Menschenfeinde nennt, eine Torte ins Gesicht geworfen bekommt. In einem Flugblatt vergleichen die Aktivisten Wagenknecht mit der AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Die Parteispitze der Linken stellt sich damals geschlossen hinter Wagenknecht, doch die Gräben zwischen ihren Anhängern und den Unterstützern rund um Parteichefin Kipping werden immer tiefer. Nachzulesen auch in einem Thesenpapier, verfasst Ende April von 18 linken Bundestagsmitgliedern, deren Ziel, eine Brücke zu bauen zwischen beiden Seiten, in einer heißen Diskussion endet. Die Verfasser distanzieren sich nämlich in ihrem Papier vom parteipolitischen Leitbild der offenen Grenzen für alle.
Die Schlussfolgerung, die Teile der Linken ziehen, offene Grenzen für alle und unbegrenzte Einwanderung, damit jeder die Chance hat, in den Genuss des hiesigen Lebensstandards zu kommen, ist kurzschlüssig und weltfremd.
Dennoch blieben für sie offene Grenzen für alle eine legitime Zukunftsvision, für die gegenwärtig schlicht die Bedingungen aber nicht gegeben seien. Nach der hitzigen Diskussion um das Thesenpapier steht am Ende nun der Leitantrag, den der Parteitag im Juni mit großer Mehrheit angenommen hat. In ihm steht ein Dreiklang der Flüchtlingspolitik der Linken festgeschrieben: Fluchtursachen bekämpfen, etwa durch den Stopp von Waffenexporten, eine soziale Offensive für Einheimische und Flüchtlinge starten, um gesellschaftliche Kämpfe um Jobs und Wohnungen zu verhindern, und es müsse sichere und legale Fluchtwege geben sowie offene Grenzen für Schutzsuchende. Ob diese Grenzen auch für Arbeitsmigranten offen sein sollen oder eben nicht, wie von Wagenknecht gefordert, lässt der Leitantrag offen. Einig immerhin ist sich die Partei, dass es keine Abschiebungen geben darf und Familiennachzug möglich sein muss.
Die Debatte, also der Streit, ist vertagt, nicht aber die grundsätzliche Frage, welche Themen brennen überhaupt AfD-Wählern auf den Nägeln und warum? Wie kann man dieser Partei zumindest in Teilen das Wasser abgraben, oder ist das Fenster der Möglichkeit längst geschlossen? Richard Hilmer, Sie forschen in Ihrem Institut Policy Matters darüber, Sie führen Umfragen durch. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Herr Hilmer, könnte die Linkspartei mit rigider Migrations- und Flüchtlingspolitik bei AfD-Wählern einen Stich machen? Die CSU hat es in diesem Sommer geradezu verzweifelt versucht, wie die Umfragen in Bayern zeigen. Es ist ihr nicht gelungen.
Nein, die Politik darf nicht zu rigide sein. Fakt ist, dass alle Volksparteien, und dazu gehört im Osten auch die Linkspartei, Probleme haben, gerade mit eben dem Thema, dass die Gesellschaft wie kein anderes derzeit polarisiert mit der Migrationspolitik, und dass es bislang keiner gelungen ist, eben hier einen Konsens zu finden zwischen den Anhängern, und da gibt es in allen drei Parteien oder vier Parteien eben sehr viele, die für eine Beibehaltung dieser ausgesprochenen Willkommenskultur plädieren. Die Linkspartei ist tatsächlich mit am radikalsten. Oder auf der anderen Seite eben denjenigen, die für eine restriktivere Flüchtlingspolitik und Zuwanderungspolitik plädieren. Dieser Konflikt treibt alle um. Bislang ist es noch keinem gelungen, hier einen Konsens zu finden. Aber Fakt ist, nicht alle, die zuletzt AfD gewählt haben, sind für eine sehr rigide Politik. Sie sind durchaus auch zu haben für eine Politik, die eben den Ausgleich sucht zwischen den unterschiedlichen Interessen. Wir haben es gesehen bei der Bundestagswahl, wo Schulz so am Anfang, gleich nach seiner Nominierung, so ein bisschen eine linkere SPD-Politik verkörperte und wo tatsächlich dann eben etliche, auch Anhänger, die sich eben bei der AfD dann kurzfristig Zuflucht suchten, wieder der SPD zuwandten. Das kann der Linkspartei genauso gelingen, das kann auch der CSU gelingen, mit einer Politik allerdings, die eben erfolgreich den Ausgleich herbeiführt.
Ist es erfolgreich ein Ausgleichsversuch, wenn die Fraktionschefin der Linkspartei Sarah Wagenknecht, wie jetzt in einem Interview zu lesen ist, sagt, mit uns gibt's kein Einwanderungsgesetz. Hat das Mobilisierungskraft? Können Sie das aus Ihren Umfragen bei der AfD herleiten?
Also das hat ein bisschen überrascht, weil das Einwanderungsgesetz ist ja ein Versuch eben, die Ströme etwas zu regulieren,
genau,
und eben Einwanderung zu ermöglichen, allerdings eben auch im durchaus nationalen Interesse dann auch beides eben zu verbinden. Das überrascht etwas. Ich glaube, die Einwanderungspolitik ist eher etwas, was für die linke Klientel wichtig ist, dass man eben deutlich macht, wir schotten uns nicht ab. Wir lassen die Grenzen offen, nicht nur für Bürgerkriegsflüchtlinge, das ist ja unstrittig, sondern eben auch für Menschen aus afrikanischen Ländern, die eben aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen wollen. Wenn das zusammenpasst, dann sollte das auch funktionieren. Allerdings der Versuch eben mit dieser Sammlungsbewegung, die eigene Partei beziehungsweise vor allen Dingen die Funktionäre, die Parteiführung unter Druck zu setzen, der ist erkennbar. Und eins ist klar, die Linkspartei verliert nach wie vor, wie alle anderen Volksparteien, die Union verliert, die SPD verliert in Richtung AfD, aber auch in Richtung Grüne, weil diese beiden Parteien von dieser Polarisierung eben insofern nicht betroffen sind, weil sie jeweils stehen für die eine oder für die andere Gruppe, für liberale Migrationspolitik, die Grünen, für eine sehr restriktive, die AfD.
In den Umfragen, die Sie gemacht haben, steht bei AfD-Wählern, ich habe mir das mal angeguckt, die Sorge um finanzielle Absicherung im Alter ganz oben. Vielleicht habe ich es ja überlesen, ich glaube aber nicht. Bei Aufstehen ist davon keine Rede.
Ja, das ist schon der Versuch. Ich glaube, das hat Frau Wagenknecht und auch ihr Mann Oskar Lafontaine, der auch dahinter steht, in ihren Reden schon immer wieder auch deutlich gemacht, dass es eben nicht um Abschottung per se geht, sondern dass es eben auch um einen Interessensausgleich geht, um eine stärkere Berücksichtigung der Sorgen, die eben gerade Bürger aus den unteren Einkommensschichten haben, die halt befürchten, dass es zu einer Konkurrenz im Lohnbereich kommt, dass es zu einer Konkurrenz, und das ist ja heute durchaus realistisch, im Wohnungsbereich kommt. Wir haben eine Wohnungsverknappung gerade bei etwas günstigen Wohnraum, dass eben es nicht zu einer Kollision der Interessen kommt, sondern dass man hier auch zu einem vernünftigen Interessensausgleich kommen muss. Das müsste auf jeden Fall eine solche Bewegung, eine solche linke Bewegung bewerkstelligen, dass sie eben grundlegend die Probleme angeht, die die Bürger sehen, die allerdings auch zurzeit die Welt bewegen, denn es ist ja insgesamt etwas in Bewegung gekommen, Themen, die eben auch Linke insbesondere interessieren müssen, die Handelsströme, das Sicherheitssystem, das sind Dinge, die grundlegend ins Wanken gekommen sind, nicht erst seit Trump, und die so eine linke Bewegung durchaus sinnvoll diskutieren könnte und in einen gesellschaftlichen Dialog einbringen könnte. Dazu gehören natürlich auch klassischerseits immer noch Verteilungsfragen.
Klar. Frage zum Schluss. Sie haben in Ihren Untersuchungen auch herausgefunden, dass AfD-Wähler generell großes Misstrauen gegenüber Institutionen und etablierten Parteien haben. Jetzt haben die aber eine Partei gefunden und deren Umfragen sind wie festgetackert. Woraus könnte die Linkspartei schließen, dass AfD-Wähler vielleicht doch potenzielle Wechselwähler sind?
Weil diese Wähler die AfD nicht wählen, weil sie eben von deren Gesamtprogramm überzeugt sind, gerade eben was Sozialpolitik anbetrifft, gibt es da erhebliche Zweifel, durchaus berechtigte Zweifel, dass die AfD tatsächlich eben die Partei für die kleineren Leute ist. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall, den Versuch zu unternehmen, diese Dinge wieder in den Griff zu bringen und eben auch diesen Leuten, diesen Wählerschichten, die sich gerade von SPD, von Linkspartei etwas vernachlässigt fühlen, wieder das Gefühl zu geben, wir kennen eure Probleme, wir kümmern uns um eure Probleme und wir versuchen eben ganz konkret auch Abhilfe zu schaffen, ob das der Wohnungsmarkt ist, ob das die Bildungspolitik ist oder ob es eben auch die Lohnpolitik ist.
Richard Hilmer von Policy Matters. Besten Dank. Und hier sucht der kleine rote Fisch Swimmy einen neuen roten Schwarm. Er sucht ein Zuhause, einen Schwarm, der gegen Fresskonkurrenten im großen, weiten Meer bestehen kann. Wie macht man das? Darauf suchen Parteien und Sammlungsbewegungen eine schlüssige Antwort. Aber der kleine Swimmy, der ist im Kindermärchen schon längst weiter.
Swimmy kam aus dem Staunen nicht heraus. Jetzt begegnete er nämlich einem Aal, der ihm unendlich lang erschien. Als Swimmy endlich wild wedelnd am Kopf des Aals angekommen war, konnte er sich schon nicht mehr an die Schwanzspitze erinnern. Ein Wunder schloss sich ans andere an. Das nächste waren Seeanemonen. Sie schwangen in der Strömung sanft hin und her, wie rosa Palmen vom Wind bewegt. Dann jedoch glaubte Swimmy seinen Augen nicht zu trauen. Er sah einen Schwarm kleiner, roter Fische. Hätte er nicht gewusst, dass sein eigener Schwarm verschlungen und verschwunden war, er hätte die Fische für seine Schwestern und Brüder gehalten. »Kommt mit ins große Meer«, rief er ihnen munter zu. »Ich will euch viele Wunder zeigen.« »Geht nicht«, antworteten die kleinen roten Fische ängstlich. »Dort würden uns die großen Fische fressen. Wir müssen uns im sicheren Felsenschatten aufhalten.« Die Antwort der kleinen roten Fische machte Swimmy nachdenklich. Er fand es traurig, dass der Schwarm sich nicht ins offene Meer trauen durfte. »Da muss man sich etwas ausdenken«, dachte er. Und er dachte nach. Er überlegte und überlegte. Und endlich hatte er einen Einfall. »Ich hab's«, rief er fröhlich. »Lasst uns etwas ausprobieren.« Da Swimmy den kleinen roten Fischen gefiel, befolgten sie seine Anweisungen. Sie bildeten einen Schwarm in einer ganz bestimmten Form. Jedes Fischchen bekam darin seinen Platz zugewiesen. Als der Schwarm diese bestimmte Form angenommen hatte, da war aus vielen kleinen roten Fischen ein großer Fisch geworden. Ein Fisch aus Fischen. Ein Riesenfisch.
Aufstehen oder abwinken? H2 der Tag. Heute über die neue linke Sammlungsbewegung der Sarah Wagenknecht. Die hat schon, noch bevor ein Gründungsmanifest im September erscheinen wird, für Furore gesorgt. Die Linke will aus der Defensive raus. Sie will Rechtsstimmen zurückholen, die sie dorthin verloren hat. Gewinnt man aber diese Wähler mit Thesen gegen Migration zurück? Mit Klassenkampfparolen? Oder mit dem Kampf gegen Rassismus, mit der scharfen Ansage gegen Ausgrenzung? Welche Themen wiegen mehr? Welche mobilisieren wen? Ein Überblick von Hadija Haruna Oelker.
Grob unterteilt haben sich innerhalb der Linken zwei Lager gebildet. Aus dem einen heißt es, dass insbesondere die Kulturlinke die Klassenfrage aus dem Blick verloren und zugunsten ihres Kampfes gegen Antidiskriminierung vernachlässigt hat. Gemeint sind damit Antirassismus, Sexismus und Genderpolitik, gebündelt unter dem Sammelbegriff Identitätspolitik. Weil die Linke ihren Nachwuchs vermehrt aus der Mittelklasse rekrutiert und sich die Arbeiterklasse mehr und mehr fehl am Platz gefühlt hätte, habe sich der Fokus auf einen gemeinsamen Klassenkampf in der Linken verwischt. Und durch zu viele Diskussionen über Sprache und Political Correctness sei eine Situation geschaffen worden, in der die Rechten mit ihrem Konzept einer geschlossenen Identität nun punkten könnten. Identitäts- und Klassenpolitik gegeneinander auszuspielen sei ein großer Fehler, heißt es aus dem anderen linken Lager. Weil die Klassen- und soziale Frage eben nicht nur den sogenannten kleinen Mann, beziehungsweise bildlich gesprochen den weißen Arbeiter betreffe, sondern gerade auch die, die von Sexismus und Rassismus betroffen seien, also Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte. Dass Antidiskriminierungskämpfe heute als Problem der Linken in Deutschland gelten, wird unter anderem auf den New Yorker Ideenhistoriker Mark Liller zurückgeführt. 2016 hatte er in der New York Times Identitätspolitik für den Wahlsieg Trumps verantwortlich gemacht. Damit traf er einen Nerv. Vor allem, weil es sich dabei um eine Selbstkritik innerhalb der sich als liberal verstehenden Linken handelte. Identitätspolitik war plötzlich der Dreh- und Angelpunkt ihrer Selbstkritik. Auch in Deutschland wurde sie im Drama der Selbstkrise der Linken angesichts des AfD-Erfolgs zum Hauptschuldigen. Lilla fordert ein Ende der identitätspolitischen Ausrichtung der US-amerikanischen Linken, bezweifelt, dass Vielfalt als Thema für eine Politik taugt und die Linke sich vielmehr mit den Gemeinsamkeiten der Amerikaner beschäftigen sollte und nicht mit ihren Unterschieden. So argumentieren jetzt auch in großen Teilen die Gründer von Aufstehen. Lilla gilt vielen als Ideengeber für die Bewegung. Ihnen schlägt Kritik aus dem eigenen linken Milieu entgegen. Der Vorwurf? Die Abwanderung nach rechts. So weit gehen also die Meinungen im linken Lager auseinander. Ein Blick in die Linkspartei zeigt, dass sich ihre Befürworter und Mitglieder über die Jahre verändert haben. Die Arbeiterschicht wurde durch eine neue Koalition erweitert. Akademisch gebildete Menschen, die Mittelschicht, eine multiethnische Arbeiterklasse in den Großstädten, Lesben, Schwule und Transgender und Menschen mit Migrationsgeschichte kamen dazu. Vielen ist der Internationalismus gemein und sie wählten die Partei aus konkreten sozialmateriellen Interessen. Doch gibt es auch Strömungen in der Linken, denen eine begrenzte Offenheit und populistische Ansätze plausibel erscheinen, um die politische Lage zu deuten. Die Menschen stehen wirtschaftlich links, sehen die Einwanderung kritisch und sind gleichzeitig für die Homo-Ehe, beschreibt Klaus Ludwig, Sprecher des Ortsverbands der Linken Köln-Kalk und Mitautor des Buches Brandstifter AfD – Die Situation. So hat die Debatte um Identität inzwischen verheerende Auswirkungen, rechts wie links. Und die dominierende Geflüchtetendebatte wirbelt den politischen Betrieb dabei stetig auf. Ende offen.
Tatsache ist, unsere Gesellschaft hat sich in den vergangenen 3 Jahrzehnten grundlegend verändert. Es sitzen viele Gruppen am Tisch, die um Aufmerksamkeit buhlen für ihre Anliegen. Migranten, die sich gegen Ausgrenzung und Rassismus wehren. Menschen, die für die Anerkennung ihres Geschlechts jenseits von Hetero und Homo kämpfen. Wo haben die eigentlich ihre politische Heimat? Suchen sie die überhaupt? Ich fragte das vor dieser Sendung den Kasseler Politikwissenschaftler Aram Ziyai. Leider war die Leitung sehr schlecht. Bitte um Nachsicht.
Na, ich würde sagen, das ist ein Phänomen, das auch auf der Straße stattfindet, und zwar in den alltäglichen Auseinandersetzungen, die halt eben Minderheiten haben mit Diskriminierung und Anerkennung. Beispielsweise halt eben auch die Initiative Schwarzen Menschen in Deutschland, die sich eben sehr stark mit rassistischer Diskriminierung auseinandersetzt. Notgedrungen, auch aus dem eigenen Alltag heraus.
Mhm. Um Babys geht's nicht. Wir hören es gerade im Hintergrund. Das ist noch nicht Identitätspolitik. Sie sind ja auch gerade in Schweden. Zurück zu unserem Thema. Migranten, die gegen Rassismus kämpfen. Frauen, die für gleichen Lohn auf die Straße gehen. Anerkennung von Geschlechtern jenseits der klassischen Hetero- und Homoprägung. Sind das alles Gruppen, die überhaupt noch auf Parteien setzen, auf Anerkennung ihrer Themen in Parteiprogrammen?
Na, meine Einschätzung ist, dass sie natürlich versuchen, eben auch in der Parteipolitik Gehör zu finden, aber dass sie sich jetzt keinesfalls auf die Parteipolitik verlassen, sondern dass sie halt eben auch über die Selbstorganisation versuchen, gesellschaftlichen Einfluss zu nehmen und nicht nur jetzt über Eintritt in Parteien eben was zu verändern.
Aber eigentlich ist ja, so haben wir linke Politik bislang verstanden, der Kampf gegen Rassismus ein genuines Thema von SPD und auch der Linkspartei. In der neuen Sammlungsbewegung Aufstehen von Sarah Wagenknecht aber nicht mehr. Erstaunlich eigentlich, wenn man bedenkt, dass die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland signifikant gestiegen ist. Und die haben alle mehr oder weniger Erfahrung mit Alltagsrassismus machen müssen.
Ja, der Meinung bin ich auch, aber Sarah Wagenknechts Diagnose ist ja eher, dass der Kampf gegen Rassismus oder gegen Diskriminierung allgemein und um Minderheitenrechte ja eher abgelenkt hat von den ihrer Meinung nach wirklich wichtigen Dingen, nämlich die Auseinandersetzung um Sozialpolitik und um den Kampf gegen kapitalistische Ausbeutung.
Und hat sie da nicht recht?
Na, sie hat insofern recht, als das natürlich ein drängendes Thema ist und dass wir natürlich halt eben seit den 80er Jahren eine Umverteilung von unten nach oben bemerken können. Und sie hat insofern allerdings Unrecht, als dass sie halt eben sagt, naja, das ist jetzt ein weniger wichtiges Thema und wir sollten uns jetzt eben nicht mehr davon ablenken lassen. Mhm. Das ist insofern eine Fehldiagnose, als dass es ja jetzt nicht die Schuld der Initiative Schwarzen Menschen in Deutschland oder anderer Initiativen ist, die jetzt gegen Ausgrenzung gekämpft haben, deren Schuld ist es ja nicht, dass wir jetzt halt einfach eine neoliberale SPD haben, die eben seit Gerhard Schröder die Hartz-IV-Gesetze durchgesetzt und beibehalten hat.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, die Analyse von Sarah Wagenknecht, teilen Sie, dass die Globalisierung die soziale Frage neu stellt?
Also, was halt eben allgemein hin als ökonomische Globalisierung bezeichnet worden ist, Liberalisierung, Privatisierung, diese ganzen Maßnahmen haben eben zur Folge gehabt, dass eben die Gewerkschaften ganz stark geschwächt worden sind und das Kapital ganz stark eben an Einfluss dazu gewonnen hat, wenn man es mal auf so diese einfache Formel runterbringen will. Und in dieser Diagnose stimme ich ihr zu, aber daraus dann die Schlussfolgerung zu ziehen, deswegen sollten wir uns jetzt nicht mehr oder weniger um Feminismus und Antirassismus kümmern, das halte ich halt für vollständig verfehlt. Weil das diskreditiert halt eben auch so die entsprechenden Kämpfe der Minderheiten um Anerkennung, die in den letzten Jahrzehnten eben zum Teil erfolgreich stattgefunden haben.
Die Leitung
ist leider. Ich kann auch Sarah Wagenknechts Analyse noch nachvollziehen, wenn sie sagt, naja, aber was wir jetzt unter Rot-Grün erreicht haben, das war im wirtschaftlichen Bereich so gar nichts und dafür sind die Leute oder ist quasi die linke Wählerklientel halt eben mit Ehe für alle oder mit Antidiskriminierungsgesetz irgendwie beruhigt worden. Aber das Gegeneinander ausspielen von eben diesen unterschiedlichen Gruppen gegeneinander, das halte ich halt für vollkommen verfehlt. Das halte ich für einen Rückschritt innerhalb der linken Diskussion.
Die Leitung ist schlecht, deswegen würde ich hier das Gespräch ein bisschen abkürzen und nur noch eine Frage stellen. Okay. Wenn Identitätspolitik so wichtig ist und kein Nebenwiderspruch, dann müssten sich doch all die von Ihnen genannten Gruppen jetzt eigentlich Sarah Wagenknechts Sammlungsbewegung anschließen und die von innen verändern, oder?
Das halte ich für eine interessante These. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren würde, ob die Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht so offen ist, dass sie dann halt eben auch die entsprechenden Anliegen als gleichberechtigte Anliegen aufnimmt. Oder ob sie insofern nicht offen ist, als dass halt schon noch eben klar von oben vorgegeben wird, welche Themen hier auf der Agenda stehen und welche nicht.
Erläuterungen des Kasseler Politikwissenschaftlers Aram Ziyei, der mit seiner Familie und dem Baby, das Sie eben im Hintergrund gehört haben, gerade in Schweden Urlaub macht und den wir nur über Handy erreichen konnten. Und wir schwimmen mit Swimmy jetzt dem Happy End entgegen in der Geschichte des kleinen roten Fischs von Leo Leoni.
Es fehlte dem Fisch nur das Auge. Also sagte Swimmy, ich spiele das Auge. Dann schwamm er als kleines schwarzes Auge im Schwarm mit. Jetzt traute der Schwarm sich endlich hinaus ins offene Meer, hinaus in die große Welt der Wunder. Niemand wagte mehr, sie zu belästigen. Im Gegenteil. Selbst die größten Fische nahmen vor dem Schwarm Reißaus. Und so schwammen viele kleine rote Fische durchs große, große Meer. Und Swimmy fühlte sich in seiner Rolle als wachsames Auge sehr, sehr wohl.
In die Politik übersetzt geht die Geschichte so. Wo und wie findet man Mehrheiten? Auch Sarah Wagenknecht, die Fraktionschefin der Linkspartei, sucht einen neuen roten Schwarm. Und sie sucht ihn wie Swimmy in einer ganz bestimmten Form, einer Sammlungsbewegung außerhalb der Linkspartei, in der sogenannten Zivilgesellschaft. Nun stehen da bereits viele auf, fast überall, und nicht nur für gut geschützte Grenzen, sondern auch dagegen. In Österreich beispielsweise sind es Omas, eine bisher eher unterschätzte Protestgruppe. In Wien sind die aber nicht mehr unterschätzt. Die Omas dort sind laut und entschlossen, wie Sirjan Govidaritsa berichtet.
Eine Demonstration für Frauenrechte im Zentrum Wiens. Auch dieses Mal dabei eine Gruppe älterer Damen. Sie treffen sich direkt vor der Staatsoper, Erkennungszeichen, schreiend bunte Strickmützen und weiße Anstecker mit dem Schriftzug Omas gegen rechts. Brunhilde und Elisabeth, beide über 70, sind gerade angekommen. Sie helfen einander beim Aufsetzen der bunten Mützen und schauen, ob die Anstecker richtig sitzen. Die beiden Damen haben gute Laune und sind zu Scherzen aufgelegt.
Die Omas haben halt ein bisschen mehr Zeit manchmal, um sich um die anderen wichtigen Dinge des Lebens zu kümmern.
Doch dann kommt die österreichische Regierung zur Sprache und Brunhilde und Elisabeth werden ernst.
Auf der Regierungsbank im Parlament schrecklich.
einfach schrecklich.
Wir wandeln wieder zurück in die 30er Jahre und das ist schlimm. Unsere Kinder haben diese Zukunft nicht verdient.
Die Omas gegen rechts sind inzwischen zu den Galionsfiguren der Proteste gegen die konservativ-rechtspopulistische Regierung in Österreich geworden. Von der BBC bis zur Frankfurter Rundschau kaum ein Bericht über Anti-Regierungsproteste in Österreich kommt ohne sie aus. Gegründet vor gerade mal 7 Monaten in der Zeit des österreichischen Regierungswechsels als geschlossene Facebook-Gruppe haben die Omas mittlerweile mehr als 3000 Mitglieder. Die ehemalige ORF-Auslandskorrespondentin Susanne Scholl ist Gründungsmitglied und vom Erfolg der Bewegung geradezu überwältigt.
Wir waren bei der ersten Demonstration 8, bei der zweiten 50 und bei der dritten 200. Das habe ich nie im Leben erwartet.
Dass sie sich Omas nennen und öffentlich so auftreten, war eine bewusste Entscheidung, um Klischees zu brechen, sagt Susanne Scholl.
Am Anfang ganz geheißen, nein, Oma ist ein negativ besetzter. Das sind alte Frauen, die häkeln und zu Hause sitzen. Und ich habe gesagt, was genau das ist ja das Tolle dran. Weil wir sind absolut nicht die typischen Omas, also die nur zu Hause sitzen und die Enkelkinder hutschen.
Die Omas gegen rechts verstehen sich selbst als Plattform für zivilgesellschaftlichen Protest. Nach dem Motto, alt sein heißt nicht stumm sein, wollen sie sich in den politischen Diskurs einmischen.
Wir haben nichts zu verlieren, das ist gut. Wir haben aber einen Auftrag für unsere Kinder und Enkelkinder, weil wir nicht wollen, dass die plötzlich in einem Land leben, wo der Sozialstaat nicht mehr existent ist, wo man sich nicht mehr um die Leute kümmert, wo man Menschen, die auf der Flucht sind, einfach abweist oder rausschmeißt. Unsere Stärke ist es, dass wir das alles mit so einem gewissen Augenzwinkern machen können und das erstaunt die meisten Menschen und deswegen sind wir irgendwie, haben wir auch so einen Zulauf.
Es machen aber längst nicht nur Omas mit. Auch heute sind einige Herren dabei. Sie haben sich in die Menschenkette eingereiht, die Omas bilden.
Das ist so aus der Geburt entstanden, ja, dass ich keine Oma bin. Aber ich fühle mich also verbunden mit den Omas. Ja. Wie man sieht, stehen hier eine Menge herum. Also das ist der Grund. Und außerdem ist der Grund, dass ich gegen rechts bin. Ja.
Omas, Omas, uns braucht das ganze Land. Wir kämpfen für die Kinder und machen Widerstand.
Die Demonstration für Frauenrechte ist zu Ende. Etwa 100 Omas gegen rechts haben sich zum Abschluss im Halbkreis aufgestellt und singen ihre Hymne. Etliche Pressefotografen lassen sich dieses Motiv nicht entgehen. Gründungsoma Susanne Scholl freut sich auch dieses Mal über die öffentliche Aufmerksamkeit, denn
dieses Land hat ja leider eine Tradition im Wegschauen oder so tun, als ob man nicht dabei gewesen wäre. Was wir nicht wollen, ist, dass die Leute noch einmal die Möglichkeit haben zu sagen, wir haben ja von nichts gewusst.
Bringen wir mal zum Schluss all das bisher Gehörte zusammen. Es gibt Omas gegen rechts, Sarah Wagenknecht fischt links im Teich der Zivilgesellschaft. Was fällt dazu dem Protestforscher ein? Dieter Rucht, guten Abend in Berlin.
Guten Abend.
Sie haben sich die Webseite der Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht, Aufstehen heißt sie genau, angesehen. Was fällt Ihnen da auf?
Es ist zunächst mal eine werbetechnisch gut gemachte Website, muss man sagen. Allerdings ist das Vorhaben, gleichsam mit diesen Mitteln, werbestrategischen Mitteln, jetzt möglichst viele Leute einzusammeln, durchaus problematisch. Es ist problematisch, wenn ich erstmal jetzt die Optik betrachte, dass man gleich zu Beginn der Webseite, also ganz oben nach der Überschrift im Namen, dazu aufgefordert wird, Vorname, Name und die E-Mail-Adresse einzugeben. Dann kommt man erst zu den Inhalten. Wenn man das eingegeben hat, dann wird man flugs zum Anhänger und zum Unterstützer einer Bewegung erklärt, für die aber noch gar kein Programm vorliegt.
Sie meinen also, das geht um Datensammeln, wie es Facebook um Datensammeln geht?
Nein, am Ende geht es schon um ein politisches Projekt, aber es ist nicht so, dass man erstmal um die Inhalte ringt, dass man viele Gruppen in einem offenen Diskussions- und Kommunikationsprozess zusammenbringt. Es gibt ja auch schon ähnlich gestartete Initiativen, die schon existieren seit Jahren, sondern es geht um die Gründung einer Bewegung. Ich betone das Wort Gründung in einem singulären Akt. Das soll am 4. des kommenden Monats vorgestellt werden in Berlin der Bundespressekonferenz. Mhm. Aber das deutet eher auf die Lancierung einer, zumindest auf längere Sicht, einer politischen Partei als einer sozialen Bewegung hin.
Nun haben wir in dieser Sendung auch gehört, es gibt durchaus ein Reservoir und auch ein Bedürfnis nach einer linken Politik für Gerechtigkeit. Wo steht da Sarah Wagenknecht? Oder geht's ihr darum gar nicht, sondern nur um Sie und um Rückendeckung innerhalb der Linkspartei?
Also man muss zunächst mal Sie als Person schon mit Ihren Aussagen ernst nehmen und konzidieren. Das ist wahrscheinlich nicht nur ein Vorhaben der persönlichen Profilierung. Das mag mit einer Rolle spielen, aber das würde ich jetzt nicht unterstellen wollen, sondern es ist ein politisches Vorhaben. Und offensichtlich ist sie mit diesem Vorhaben innerhalb der Linkspartei nicht weit genug gekommen. Denn sonst hätte ja dieses Projekt nach wie vor in der Linkspartei verfolgt werden können.
Ja, es gibt eine erbitterte Gegnerschaft gegen Sie.
Ebenso ist es. Das heißt, es gibt im Grunde eine Spaltung zwischen der Fraktionsführung, jetzt auch verkörpert durch die Person Wagenknechts auf der einen Seite, und der Parteiführung, verbunden mit den Namen Katja Kipping und Rixinger auf der anderen Seite. Die sind überhaupt nicht begeistert von diesem Vorhaben, also schon in der eigenen Partei wohlgemerkt. Und noch weniger begeistert ist dann der Mainstream, ich rede jetzt mal nicht von einzelnen Personen hier am Rande anderer Parteien, der Mainstream von SPD und Grünen. Nicht begeistert sind auch andere, die schon über eine linke Mehrheit nachgedacht haben und ein bisschen vorgearbeitet haben. Das heißt, das Projekt stößt auch schon auf einigen Widerstand, obgleich zunächst mal auch die Zahl der Unterstützer ja beeindruckend wirkt, denn es wurden binnen weniger Tage 50.000 sogenannte Unterstützer registriert.
Womöglich hat Sarah Wagenknecht aber auch die Gründung einer eigenen Partei im Auge. Wäre dann diese Sammlungsbewegung, mit der man auch austestet, wie viele Leute melden sich da, eine Art Versuchsballon?
Ja, durchaus. Und wenn man jetzt die diversen Interviews, ich habe die letzten zwei Tage damit verbracht, auch nachzulesen, das wurde schon 2017 gesagt, was wurde in diversen Interviews in diesem Jahr bereits gesagt. Wenn man also diese Interviews genau liest, dann ist immer wieder von einer politischen Formation die Rede, die parlamentarische Mehrheiten erringen soll. Und das kann nun mal keine Bewegung, denn es sind nur Parteien darauf ausgerichtet und dafür geeignet, qua Stimmen politische Position zu besetzen und damit auch Macht zu erringen.
Das heißt, das wäre auch ein Etikettenschwindel. Sammlungsbewegung wäre ein erster Etikettenschwindel, weil es eigentlich um was anderes geht. Verstehe ich Sie da recht?
Wenn denn die Unterstellung stimmt, das wird sich erst in Zukunft erweisen, ob es letztlich um eine Parteigründung geht. Wenn diese Unterstellung stimmt, dann wäre es eigentlich ein instrumentelles Spiel. Das heißt, man startet mit dem Namen einer Bewegung oder mit dem Gefüge einer Bewegung, aber will das dann konkretisieren, verdichten hin auf eine neue Partei.
Und ein instrumentelles Spiel, ich zitiere Sie, was Sie eben gesagt haben, um die Linke weiter zu spalten?
Die Absicht ist ja nicht, die Linke zu spalten. Im Gegenteil, es wird ja immer wieder bekundet von Lafontaine und Wagenknecht, wir wollen eine übergreifende Linke, die einen Einigungsprozess darstellt. Und wir wollen deshalb, weil wir uns einig sind, dann machtvoll auf die deutsche Politik einwirken. Aber faktisch gesehen ist es natürlich so, dass allein das Vorhaben als solches und auch wie es in Gang gesetzt wurde, viele sympathisierende Linke, also die auch dieser Idee einer übergreifenden den Linken nahestehen, dass die eigentlich sich eher befremdet zeigen und sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Dieter Rucht, besten Dank für das Gespräch. Und das war der Tag. Aufstehen oder abwinken? Urteilen Sie selbst. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.